Wir können mal die erste Folie gleich einblenden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin etwas plötzlich in die Fastenzeit reingestolpert. Ich hatte es gar nicht so richtig mitbekommen, dass sie gestartet war. Auf einmal höre ich, Mensch, da war ja Aschermittwoch. Und das ist so das Stichwort, Aschermittwoch. In den Kirchen ist das so die Zeit, wo die Fastenzeit beginnt. Und wahrscheinlich lag das bei mir an der Ferienzeit, dass ich gar nicht so richtig im richtigen Film unterwegs war. Wie auch immer, die Kirchen haben dann letzten Sonntag auch offiziell in ihren Gottesdiensten diese Fastenzeit so eingeläutet, auch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Und warum ich das Thema heute setze, ist einmal, dass ich dich gerne herausfordern möchte, eine Entscheidung zu treffen. Fasten oder nicht? Vielleicht hast du dir noch gar nicht Gedanken darüber gemacht, aber um diese Entscheidung zu treffen, ob man fasten möchte oder nicht, wäre es natürlich sinnvoll und deswegen auch diese Überschrift dann mit der zweiten Folie, wozu eigentlich fasten? Und wenn ja, was verändert das? Also, wir schauen heute mal so ein bisschen rein. Es ist keine Textpredigt, sondern ich werde einige Stellen aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament ranziehen. Also ich werde mehr thematisch diese Predigt eingehen. Es hat ja in körperlicher Hinsicht eine Bedeutung, das Thema Fasten, aber auch in religiöser Hinsicht. Denn wir finden ja nicht nur bei den Christen das Thema, sondern ganz besonders natürlich bei den Muslimen. Im Ramadan ist das ein wichtiger Begriff. Wenn man sich das alttestamentliche Wort Fasten anschaut, bedeutet das übersetzt Fasten, aber man findet dort sehr häufig auch so eine Art Demütigung vor Gott. Menschen legen sich sogar auf den Boden, wenn sie fasten, um das sogar körperlich dann auch auszudrücken. Im Deutschen hat das Wort Fasten ja von seiner Etymologie, von seiner Herkunft her etwas mit Fest zu tun. Da geht es mehr so darum, sich an feste Regeln zu halten. Und ich möchte heute so drei Gründe nennen, warum Menschen in der heutigen Zeit fasten. Und das erste ist, dass sie eine Nähe zu Gott suchen. Viele Christen fasten, um tatsächlich in dieser Zeit sich bewusster auf Gott auszurichten, um sich von Ablenkungen zu trennen, um vielleicht auch geistliche Klarheit zu gewinnen. Wenn du auf Nahrung verzichtest, zum Beispiel einen Tag, dann hast du plötzlich mehr Zeit, oder? Rechne das mal zusammen. Wie viel Zeit du benötigst, um dein Mittagessen, dein Frühstück oder auch Abendessen vorzubereiten. So, und das ist plötzlich ein Zeitraum, der da ist und den man jetzt natürlich füllen kann. Und beim Fasten suchen viele dann ganz bewusst die Nähe zu Gott, beten, wollen etwas hören, wollen von Gott etwas erfahren, wollen wahrnehmen, was ist dran, was ist wichtig für mich, vielleicht in einem Entscheidungsprozess. Vielleicht nutzen sie aber diese Zeit auch für einen Spaziergang, um neu die Eindrücke wahrzunehmen, die sich visuell oder auch akustisch ihnen bieten. Unsere Natur bietet an der Stelle so viel. Wunderbar, dass wir so vieles sehen, so viele tolle Natur hier haben. Das war der Werbeblock für Mecklenburg-Vorpommern, für all diejenigen, die nicht von hier kommen. Wir haben uns vor einigen Wochen mit dem Mose beschäftigt. Er war Freiheitskämpfer und von ihm heißt es in 2. Mose 34, Vers 28, Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg bei dem Herrn. Er aß kein Brot, trank kein Wasser. Er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln. Das sind die 10 Worte. Auch wenn hier nicht das Wort für Fasten im Hebräischen gebraucht ist, bringt es das zum Ausdruck, was er getan hat. Er hat gefastet. Und in dieser unmittelbaren Begegnung mit Gott gewinnt er die 10 Regeln, die bis heute weltweit, universal Bedeutung haben. Eine Fastenzeit, die davor lag. Interessant ist, im ersten Teil der Bibel, also im Alten Testament, gibt es nur eine einzige Aufforderung, zu einem festen Zeitpunkt zu fasten. Und zwar ist das am sogenannten Yom Kippur, dem Tag, wo symbolisch die Schuld des Volkes auf ein Lamm gelegt wird und dieses Lamm dann in die Wüste geschickt wird. Da sollen die Juden fasten. Ansonsten scheint es so im Alten Testament, dass es einfach eine Gewohnheit war, dass die Leute es praktiziert haben, dass es ihnen offensichtlich wichtig war. Und ebenso ist im Neuen Testament auch nirgendwo, dass wir genau zu einem Zeitpunkt fasten sollen. Also es ist eher so, dass es praktiziert wurde, dass es selbstverständlich war. Und Jesus hat, ähnlich wie die Propheten, von Jesaja haben wir das ja gehört, manchmal eher die kritische Seite auch beleuchtet vom Fasten. Und Jesus hat das Fasten mehr so in den privaten Raum gelegt, sozusagen, hey, ihr sollt hier keine Show machen, sondern es geht um was anderes. Und ihr könnt euch mit dem Fasten auch bei Gott nichts einkaufen. Ihr seid nicht gerechter dadurch, dass ihr jetzt auf Nahrung verzichtet und scheinbar fromm tut. Nein, das hilft euch nichts. Aus der geistlichen Motivation heraus ist auch das zweite, nee, hier sind wir noch nicht, ja, bleibt bei Buße und Umkehr sind wir, danke. manche möchten auch beim Fasten etwas zum Ausdruck bringen, dass da, wo sie vorher sich von Gott abgewandt haben oder wo Gott keine Rolle mehr gespielt hat in ihrem Leben, dass sie da eine neue Entscheidung treffen und sich wieder neu Gott zuwenden. Das ist das Thema Buße und Umkehr. Also Buße kann oder Fasten kann da ein Zeichen auch der Reue sein. Menschen erkennen dabei eben neu ihre Abhängigkeit von Gott und sie merken auf einmal, ich brauche diesen Gott. Ich brauche ihn in meinem Leben, in meinem Alltag. Ich brauche ihn als Schutz, ich brauche ihn als Motivator. Und jetzt blenden wir mal Joel 2, Vers 12 bis 13 ein. So lautet der Ausspruch des Herrn: Noch ist es nicht zu spät. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, sagt Gott. Fastet und bereut unter Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist er, unendlich geduldig und voller Güte. Hier wird also das Fasten als sichtbarer Ausdruck gewertet, sich Gott wieder neu zuzuwenden. Und vorher war es offensichtlich anders, jetzt diese Hinwendung. Dann ist etwas immer wieder deutlich beim Fasten. Viele nutzen das als Gebetsunterstützung. Wir blenden die nächste Folie ein. Man könnte sagen, Fasten und Beten ist so ein gutes Duo, ne? Die häufig zu zweit daherkommen. Zumindest wird es häufig so praktiziert. Gerade wenn du vor einem Entscheidungsprozess stehst. Ich glaube, da wünscht sich mancher von uns hier so einen Brief vom Himmel, oder? Wo so eine klare Antwort draufsteht. Wenn du vor der Berufswahl stehst, Gott, zeig mir doch mal, schreib mir mal auf, was ich machen soll. Oder wenn du vor der Partnerwahl stehst, mit welchem Partner soll ich durchs Leben gehen? Schreib mir doch mal auf, an wen ich mich da wenden sollte. Hätte doch ein paar Vorteile, oder? Und es ist tatsächlich so, dass gerade in Entscheidungsprozessen Menschen wieder neu anfangen zu beten. Und manche fasten dann auch. Warum? Weil sie offensichtlich in dieser Zeit eine größere Klarheit gewinnen über ihre Gedanken. Weil manchmal auch in unserem Kopf ein Reinigungsprozess beginnt, der uns hilft, klarer uns zu fokussieren auf das, was uns wichtig ist. Übrigens, so ging es auch den Christen in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 13 blenden wir mal ein, die Verse 2 bis 4. Da heißt es, einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und daraufhin fasteten sie noch einmal und beteten und dann legten sie ihnen die Hände auf. Dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Der Heilige Geist schickte Barnabas und Saulus auf den Weg und sie reisten nach Seleukia. Da war eine wichtige Entscheidung im Vorfeld. Wie ist das mit dem Evangelium? Bleibt es in unseren Kreisen? Bleibt es hier in Schwerin? Und da ist ja schon eine Menge Manpower und Womanpower nötig, um das überhaupt zu bedienen. Oder soll das Evangelium weitere Kreise ziehen? Ist es auch relevant für die Menschen vor den Toren Schwerins? In Hagenow, in Wittenburg, in Beutzenburg und so weiter. Und in diesem Entscheidungsprozess fasten sie und beten sie. Und offensichtlich hat der Heilige Geist dann in diesem Moment geredet zu ihnen. Sie haben etwas wahrgenommen, was ihnen wichtig wurde. Was nämlich? Wir müssen die Grenzen erweitern. Wir dürfen nicht nur an uns denken in unserer Region, sondern es gibt auch andere Regionen, wo das Evangelium eine Relevanz, eine Bedeutung hat. Und die Menschen müssen es hören. So. Und dann haben sie tatsächlich zwei Leute, Barnabas und Paulus, zwei fitte Typen, könnte man sagen, hochbegabte Evangelisten, sozusagen gesegnet und sie haben sie ausgesandt. Das Evangelium kann nun weitere Kreise ziehen. Und hätten sie das damals nicht gemacht, wer weiß, ob du heute Morgen hier sitzen würdest. Du sitzt hier, weil offensichtlich andere sich auf den Weg gemacht haben, um diese gute Nachricht weiterzugeben. Also, das war auch Resultat von Fasten und Beten. Und wir merken dann, auch in solchen Zeiten kann es dann auch dazu kommen, dass wir eine geistliche Erneuerung erleben, dass wir neu inspiriert werden, neu begeistert werden, dass unsere Spiritualität spritziger, kreativer wird und lebendiger wird. Das war so der erste größere Grund, warum Menschen fasten. Die anderen beiden Gründe werden etwas kürzer ausfallen. Das zweite ist gesundheitliche Vorteile, zum Beispiel die Entgiftung des Körpers. Fasten kann also helfen, Giftstoffe aus dem Körper heraus zu katapultieren, also ihn zu befreien und das Immunsystem zu stärken. Ich persönlich bekam mal mit 26 Jahren nicht eine Fastenzeit verordnet, aber so eine Diät. Diät und Fasten ist natürlich ein Unterschied. Diät ist etwas Dauerhaftes, Fasten ist etwas zeitlich Begrenztes. Aber ich möchte es an dem Beispiel deutlich machen von mir persönlich. Mir wurde dann verordnet, eine maximale Menge an Fleisch nur noch zu essen, gewisse Produkte zu meiden. Das war dauerhaft, das war wie ein Schlag ins Kontor damals mit 26 Jahren. Auch weil ich zukünftig viel weniger Kuchen essen durfte, was meine Lieblingsspeise war, morgens, mittags, abends und nachts. Naja, ich kam vom Lande, wo man viel Kuchen gebacken hat, ne? Also meine Mutter hat 3 Pflaumenkuchen am Wochenende gebacken und die waren am Montag natürlich weg. Das war ja klar. Also, ich will nur sagen, danach musste ich also meine Fleischmenge, mittags vor allen Dingen, deutlich reduzieren. Vorher war ich nach dem Mittagessen regelmäßig so müde, dass ich richtig durchhing. Danach ging es mir wirklich besser nach dem Mittagessen. So, also das kann auch an der Stelle, da ist die Überschneidung, dass man dann auf etwas verzichtet, das kann Vorteile für unsere Leistungskraft auch haben. Diät und Fasten, habe ich gesagt, ist nicht das Gleiche, sondern das eine ist zeitlich begrenzt, das andere dauerhaft. Also aber probiere es einfach mal aus, auf etwas zu verzichten, einen Tag, eine Woche oder 7 Wochen ohne, ne, heißt ja jetzt das Motto von Aschermittwoch bis Ostern, wo du den Eindruck hast, das schädigt deinen Körper oder das belastet deinen Körper. Probier es einfach mal aus. Was passiert, wenn du darauf verzichtest? 2 Zitate möchte ich an dieser Stelle einblenden, nicht einblenden, sondern zitieren. Die Medizinerin Hania Lutschak ist Biochemikerin und sie ist begeisterte Vertreterin des Fastens. Und sie schreibt in einer Zeitschrift, Geo-Zeitschrift, über die Heilkraft des Fastens. Dann sagt sie, Fasten wirkt wie ein heilsamer Schock auf den Körper. Er stellt die Physiologie auf den Kopf und löst ganze Kaskaden von biochemischen Reaktionen aus. So werden etwa spezielle Reinigungsmechanismen angeregt, sozusagen die Müllabfuhr und das Recycling-System der Zellen. Klingt ja richtig bombastisch. Oder, so sagt sie noch, Fasten hemmt nachweislich Entzündungen und senkt hohen Blutdruck. Und sie ergänzt noch, oder Fasten kann, wie neueste Forschungen zeigen, selbst bei Krebsleiden helfen. Muss man auch ein bisschen hinterfragen, wurde mir von einem anderen Zitat deutlich, denn etwas bescheidener und kritischer klingt da etwas, was Dr. Stutz schreibt auf seiner Homepage. Mit kaum einem anderen Begriff wird so viel Unfug betrieben und so viel Geld verdient wie mit Fasten. Mit Fasten kann man dann etwas Gutes für seine Gesundheit tun, wenn wir uns an Jesu Bergpredigt erinnern und weniger Aufhebens darüber machen, sondern einfach das zu tun, wozu unser Körper bestimmt ist. Eine einfache Lebensweise mit ausgewogener Kalorienbilanz. Also ihr merkt, ne, das waren hier so zwei Zitate, einmal total pro und mal ein bisschen abgewogen, vielleicht auch kritisch sogar, auch zu gucken, was macht die Werbung an dieser Stelle mit uns. Und da werden uns ja auch Produkte dann manchmal angeboten, wo man nochmal überlegen sollte, ob das wirklich der Sinn der ganzen Sache ist. Das zweite hier unter dem zweiten Punkt ist die Förderung der Selbstdisziplin. Also Verzicht auf bestimmte Gewohnheiten, das schult ja unsere Selbstkontrolle und das kann uns helfen, also schlechte Angewohnheiten zu überwinden. Und vielleicht hat sich etwas im Alltag eingeschlichen, wo du mehr und mehr merkst, Mensch, tut mir eigentlich nicht gut. Zeitraubende Fernsehabende oder Social-Media-Recherchen und was nicht alles. Und an dieser Stelle haben die Neurowissenschaften ja uns echt was Gutes mit auf den Weg gegeben. Sie sagen uns, wenn du 30 Mal etwas anders machst, als du es bisher gemacht hast, 30 Mal wiederholt anders gemacht hast, dann hast du im Prinzip eine hohe Chance, dass du dein Gehirn schon neu programmiert hast und dass du dich an diese neue, andere, hoffentlich bessere Gewohnheit gewöhnt hast, dass du plötzlich in dieser neuen Gewohnheit zu Hause bist. Das heißt, du hast es gelernt, Disziplin zu üben. Und interessant ist ja, dass das Wort Disziplin von Disziplina kommt. Lehre, Unterricht, Wissenschaft, Zucht und Ordnung könnte man das übersetzen. Und es leitet sich aus dem Lateinischen Discipulus ab. Schüler, Lehrling. Discipulus. Und die Engländer haben für den Jünger Jesu welchen Begriff? Disciple. Schüler. Jünger. Ja, Spanisch auch. Ja, haben wir es noch in anderen Sprachen? Kann noch jemand was liefern? Ja, Französisch? Niederländisch auch? Disciple? Okay, also ihr merkt, dieser Begriff hat eine enorme Relevanz bekommen in den unterschiedlichen Sprachen. Und Disciple, der Jünger Jesu, der geht in die Schule des Rabbis Jesu. Und weil er in dieser Schule ist, lernt er Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr neue Gewohnheiten ein und übt etwas Neues ein. Jetzt habe ich vergessen, wo ich gelandet bin. Okay, also dann haben wir noch die Essgewohnheiten, die natürlich genau kritisch hinterfragt werden in der Fastenzeit oder manchmal zumindest, wo man etwas überwinden will. Der Nils hat das schon angedeutet. Danke für die Offenheit, dass ihr beide auf die Süßigkeiten verzichtet. Darauf legen wir ab sofort Wert. Ich habe mir vorgenommen, wie gesagt, mit ein, zwei Tagen Verzögerung, weil ich es ja gar nicht mitbekommen hatte, dass Aschermittwoch war, auf Alkohol dieses Jahr wieder zu verzichten. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne mal ein Feierabendbier genieße oder wenn ich Fußball gespielt habe, gerne ein Bier mit den Jungs zusammen hinterher trinke. Und diese 7 Wochen helfen mir, nochmal zu schauen, welchen Stellenwert hat dieser Alkohol für mich? Welchen Stellenwert hat das Bier für mich? Ist es etwas, um mich runterzuholen oder mich zu dämpfen, irgendwas zu blockieren? So, und da möchte ich ganz bewusst jetzt bis Ostern das so einhalten. Und natürlich Essgewohnheiten ist ganz klar, wer sie ändert, kann damit auch leicht sein Gewicht regulieren. Und deswegen werden natürlich von vielen das Fasten auch genau dazu genutzt, immer mit der Gefahr, dass man es komplett verzichtet und dann plötzlich dieser sogenannte Jojo-Effekt einsetzt. Das ist natürlich nicht dann der Sinn der Sache. Ein drittes und letztes noch kurz, das sind die sozialen und persönlichen Aspekte, die Menschen auch dazu bringen zu fasten. Also es kann eben, wie wir auch schon gesagt haben, uns helfen, auf das Wesentliche zu konzentrieren, eine neue Wertschätzung auch für alltägliche Dinge zu entwickeln. Für viele ist in dieser Zeit auch die Solidarität mit Bedürftigen im Blick. Ärmeren Menschen. Dass bewusst auch zu Spendenaktionen aufgerufen wird, für wohltätige Zwecke. Und Jesaja 58, was wir vorhin in der Lesung von Gabi gehört haben, hat das ja nochmal so auf den Punkt gebracht, was das echte Fasten aus dem Blickwinkel Gottes ist, dass wir da immer unsere Mitmenschen im Blick haben. Und dass das Thema Gerechtigkeit einen hohen Stellenwert hat. Und die Fastenzeit kann uns an der Stelle helfen, auch zu sehen, wie ist das in meinem Umfeld? Ist da Gerechtigkeit ein Wert oder wird er übergangen? Die evangelische Kirche hat letzten Sonntag, das blenden wir auch mal ein, ja, dieses Motto dann ausgegeben, mit Gefühl 7 Wochen ohne Härte. Ich hoffe, Sie haben das nicht nur auf die Katze bezogen, die dort zu sehen ist, sondern ich gehe mal davon aus, dass es gemeint ist, auch im Hinblick auf die Nächsten um uns herum. Ja, 7 Wochen ohne. Manche Menschen wollen in der Fastenzeit bewusst auch Abhängigkeiten beseitigen, Verzicht auf Medien, Social Media oder Konsum und eine neue innere Freiheit gewinnen. Der Nils hat ja vorhin von einer Umfrage gesprochen. Ich blende eine ähnliche mal ein, worauf Menschen am ehesten verzichten würden, wenn sie denn fasten. Also würden, das ist, sie haben noch nicht gefastet, sondern das muss man dahinter sehen. Also das Erste haben wir schon gehört von Nils, aber das Letzte, das fand ich natürlich ein bisschen niedrig. Also dass nur 24% aufs Auto verzichten würden, das drückt doch eine Menge aus. Wobei das durchaus sowohl für unsere Umwelt gesund wäre und gerechter wäre, als auch für unsere persönliche Gesundheit, wenn wir mehr aufs Fahrrad steigen oder zu Fuß unterwegs sind. Ich fasse das, was wir heute Morgen gehört haben, mit einem Zitat von Johannes Hartl zusammen. Auf dieses Zitat bin ich diese Woche gestoßen. Ist er ein katholischer Theologe, einflussreicher Redner und auch Schreiber von mehreren Büchern. Fasten ist ein Akt des Widerstandes gegen den Konsumrausch und auch gegen die Oberflächlichkeit unserer Zeit. Das, wonach dein Herz hungert, kann kein Essen dir geben. Lass doch mal weg, womit du dein Herz betäubst und spüre, wie es wieder zu schlagen beginnt. Vielleicht auch wehtut. Aber lebendig ist. Spür den Hunger nach Leben. Spür den Durst. Er, Gott, will dich zur Quelle locken. Und dann ergänzt Hartl noch am Ende: Happy Fastenzeit. Ich finde ein Zitat, was so den inneren Kern des Fastens gut auf den Punkt bringt. Und deswegen habe ich noch ein paar Fragen am Ende in einer letzten Folie für dich persönlich. Mal einen Augenblick der Stille gleich, wo du darüber nachdenken kannst, ob es irgendetwas gibt, was du aktuell betäubst. Und wenn ja, womit versuchst du, diese tiefere Sehnsucht zu befriedigen? Und die Frage, in welcher Form kann da eine Zeit des Fastens hilfreich sein? Denk mal einen Augenblick darüber nach und dann werde ich noch ein Gebet sprechen. Vater, danke, dass du willst, dass unser Leben gelingt. Und du siehst so manche Stolpersteine auch in unserem Leben. Du siehst Versuchungen. Du siehst Sehnsüchte, die sich breit machen und die manchmal wirklich betäubt werden. Was auch immer das bei uns persönlich ist, ich rechne damit, dass du konkret auch in die Situation jedes Einzelnen redest und jeder Person auch hilfst, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Du siehst diese Fastenzeit und auch die Möglichkeit, das zu üben, neue Gewohnheiten einzuüben. Und ich bete einfach darum, dass es gelingt. Und dass wir dadurch dir letztlich näher kommen. Und neu eine lebendige, eine kreative, eine inspirierende Begegnung mit dir haben. Du bist ein lebendiger Gott und du redest, du handelst, auch in unserem Alltag. Und Herr, nun bringen wir dir auch am Ende dieses Gottesdienstes all die schwierigen Situationen, die wir auch weltweit erleben, auch der neue Krieg oder die Angriffe auf den Iran. Du siehst, was in diesem Land läuft. Du siehst die Gegenschläge. O Herr, wir beten, dass du es schenkst, dass Frieden gestiftet werden kann. Und auch im Iran die vielen Menschen, die unter diesem Regime leiden, dass sie befreit werden. Auch das kannst du schenken. Und du siehst die vielen anderen Krisenherde in dieser Welt. O Herr, wir beten immer wieder, erbarme dich. Erbarme dich über Menschen, die eingefercht werden, weil sie an dich glauben, die Not leiden. Du siehst Ungerechtigkeit, auch in unserem Land. Wir beten, dass wir Menschen sind, auch gerade jetzt in dieser Fastenzeit, die für Gerechtigkeit einstehen. Dort, wo wir Ungerechtigkeit erleben, gib uns Mut dazu. Danke für diesen Tag. Danke auch für das Miteinander nachher noch. Danke auch für den Brunch. Danke für all das Gute, was du uns gibst und was wir ja auch genießen können, weil du es uns schenkst. Und dafür loben wir dich. Amen.